Besondere mediale Aufmerksamkeit erfuhren dabei zuerst die sogenannten Hygienedemos am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, obwohl die meisten der übrigen Proteste recht deutlich von rechts kamen und linke Kundgebungen hauptsächlich auf die Lage der Geflüchteten, soziale Ungleichheit in der Betroffenheit von Pandemie und Maßnahmen sowie die nach wie vor drohende Klimakatastrophe hinwiesen, stimmten auch manche Linke dieser Einschätzung zu und halfen so, wie oft zuvor, beim Hufeisenbasteln mit. Zu den Zahlenverhältnissen insgesamt lässt sich wenig Verbindliches sagen. Dennoch schien Zustimmung zu notfalls ökonomisch einschränkenden Schutzmaßnahmen eher von links, von unten, von den Arbeitskräften, auch eher von Frauen zu kommen. Und wo sie von konservativer Seite kam, wirkte sie zumeist schon deutlich instrumenteller gedacht. Propaganda zur Aufweichung der Maßnahmen, zu ihrer Unterlaufung, zu ihrer kompletten Abschaffung, zur Priorisierung der Wirtschaft kamen hingegen weitaus eher von rechts, von oben, von Männern aus dem wirtschaftsliberalen Spektrum. Linke hatten begründeterweise Probleme damit, dass die Maßnahmen nun von Ordnungsamt und Polizei durchgesetzt werden, gerade weil von den anderen zu viele sie nicht einsehen wollten. Der Klassencharakter war auch an örtlicher Verbreitung und Erscheinungsformen der Proteste erkennbar und deckt sich mit diesbezüglichen Erfahrungen aus der Geschichte. So versammelte sich 1919 in San Francisco gegen die Maskenpflicht angesichts der tödlich grassierenden spanischen Grippe eine Anti-Mask League, deren Teilnehmer als besorgte Bürger, skeptische Ärzte und Fanatiker beschrieben wurden. Ich muss ein bisschen lachen. 100 Jahre später, same story. Wie schon bei anderen Gelegenheiten schrien und sorgten sich die kleinen und Wannabe-Burgers omnipräsent in den Äther, während die duldsamen Arbeitskräfte an ihre relative Unsichtbarkeit gewöhnt, größtenteils schon vor den offiziellen Aufforderungen sich auf Abstand einstellten, Vorräte anlegten, Wochen vor den diesbezüglichen Regierungsempfehlungen bereits massenhaft Masken nähten, sich um alles kümmerten und, nun ja, arbeiten gingen. Der Schritt, gemeinsam die nun ja immerhin auch sogenannte nicht-essentielle Arbeit zu verweigern, wie das andernorts bereits geschah, wäre wohl leichter zu gehen gewesen, wenn linke Diskussionen sich nicht so sehr um die Abgrenzung von den Spinnern auf der Straße und ihre Pathologisierung gedreht hätten. Etwas spät, aber immerhin, gab es aus der Linkspartei klare Ansagen, die Virusausbreitung weiter eindämmen zu wollen und die Unternehmen notfalls dazu zu zwingen. Insofern ist die Fahndung nach den krassesten und ersten Verschwörungserzählungen wie sonst auch selbst ein Teil des Problems. Sie hilft kaum beim Verständnis, wie und an welcher Stelle genau aus der Suche nach Erklärungen für eine unübersichtliche Lage die Suche nach übermächtigen, sinistren Schuldigen wird. Viren sind ein klassisches Verschwörungsthema. Die unsichtbare Weltregierung nutzt eine unsichtbare Waffe bzw. täuscht ein unsichtbares Virus vor. An der Stelle trennen sich die Leugner von denen, die hier einen direkten Angriff sehen. Beides jedoch zielt auch ohne große Verschwörung darauf, die Geschäfte weiterlaufen zu lassen bzw. wieder aufzunehmen. Bloß ein Schnupfen bzw. jetzt erst recht. Das heißt, die Gefahr einer reaktionären Eskalation geht nicht primär von Leuten wie Ken Jebsen, Jürgen Elsässer, Xavier Naidu oder Attila Hildmann aus, so sehr sie auch für die direkte Vermittlung wichtig sind und sich ihre Anhängerschaft weiter direkt erwehrt werden muss, sondern vom auf Vollzug drängenden kapitalistischen Normalbetrieb und seinen Lautsprechern in Gestalt all der Staatsüberhaupter und Regionalregierungen, die sehr deutlich und ohne Hokuspokus ihr ökonomisches und politisch-strategisches Interesse in die Praxis umsetzen und erst in den Begründungen zur Ideologie greifen müssen. Besonders die modernen Herrschaftsformen leben von der Behauptung der Zustimmung, müssen sich ein günstiges Wahlergebnis oder gegebenenfalls eine andere Form der Akklamation organisieren. Und das ist keineswegs primär ein Täuschungsmanöver, sondern es geht hauptsächlich darum, diese Art von Konsens herzustellen. Diese Art von Konsens herzustellen, um die möglichst begeisterte Mitwirkung von möglichst vielen Menschen zu erreichen, möglichst wenig Verweigerung und Widerstand bekämpfen zu müssen. Das heißt, es muss zumindest der Versuch unternommen werden, zwischen diesem artikulierten Volkswillen und der praktischen Politik irgendwie zu vermitteln. Und das funktioniert am besten, wenn sich an die Artikulationen gehalten wird, die ins Bild passen, die einem also entweder schon das eigene Handeln nahelegen oder besonders drastische Beispiele für die Verirrungen abweichender Auffassungen sind. Um diese Vermittlung navigiert nach Gefühl, wie in jüngsten Diskussionen über 1990, in denen auch viel mit den damaligen Gefühlen argumentiert wurde. Es gibt dabei Gefühle, die sich sehr sichtbar und hörbar artikulieren und politisch gut auszunutzen sind. Die Frontstellung ist aber gar nicht Gefühl der Vernunft, sondern es geht um unterschiedliche Regungen von Gefühl und Vernunft. Die Gefühle in der Richtung von »Wir wollen wieder raus«, »Wir wollen uns nichts sagen lassen«, »Wir haben Angst um unsere Wirtschaft, Existenz, Konkurrenzposition« und so weiter, sind sehr sichtbar und werden von allen begierig aufgegriffen, die versuchen, ihre Konkurrenzposition trotz Pandemie und ungeachtet des Schutzes auszubauen. Aber das andere ist auch Gefühl. Auch da gibt es Angst, vor allem auch Angst um andere. Und Mitgefühl ist auch ein Gefühl, auch wenn das in der ganzen Situation ein bisschen untergeht. Die Regierungen könnten sich einfach hinstellen und sagen, Menschen müssen sterben, damit der Laden läuft. Und so viele sagen es auch immer deutlicher. Doch alle, die dafür zu viel Skrupel haben und denen das nicht über die Lippen geht, sind die ideologischen Rechtfertigungen und Begründungen nötig, abgestuft krass. Für manche reicht die bloße Andeutung, dass die bisher offenbar besser aufgestellten Staaten in Asien auch dahinter stecken, die Ausbreitung absichtlich herbeigeführt zu haben, was das Ganze nun zu seiner Konkurrenznotwehrsituation macht. Einer Umfrage zufolge glaubten zum Beispiel im April die Hälfte der befragten Briten, das Coronavirus sei menschengemacht. Besonders die US-Regierung wird nicht müde, mit allen Mitteln und dem Sound der Conspiracy Culture China die gesamte Verantwortung für die Pandemie zuzuschieben. Bei anderen muss das weiter zugespitzt werden, auch je nachdem, wie deutlich die jeweils zugängliche und für glaubwürdig befundene Information dem widerspricht. Immerhin darf er zum Schluss nicht wirklich rauskommen, dass das besser funktioniert, was die anderen da machen. Und bislang wäre der Bodycount immerhin ein Kernargument des Antikommunismus. Entsprechend wichtig ist nun auch, die eigene Rücksichtslosigkeit als Freiheitskampf zu deklarieren. So wird zum Beispiel aus der Impfpflicht die Zwangsimpfung. Je nachdem, wie tief der Widerspruch sitzt und wie sich das auch für den Einzelnen ideologisch vermittelt, muss dann noch tiefer gebaggert werden und es müssen zusätzliche Manipulationen unterstellt werden. Im Normalbetrieb ist die Ideologie vor allem die Rede über die gute, eigene oder angestrebte Herrschaft und die schlechte der anderen. Das gute Kapital zeigt aufs böse Kapital und ruft »Haltet den Dieb«. Besonders in länger anhaltenden und globalen Krisensituationen wachsen diese ideologischen Motive zur meist immer deutlichen antisemitischen Großerzählung zusammen. Und so verbinden sich auch derzeit die strenge Gates-Stiftung plant Seuchen für Profit- und Bevölkerungskontrolle und Pharma-Lobby will Impfzwang mit Chips und 5G-Mobilfunkmasten dienen Überwachung, Körper- und Hirnmanipulation und Soros-Stiftung will überall liberal-nationalistischen Widerstand brechen und Elite gewinnt Superdroge Adrenochrom aus entführten Kleinkindern, QAnon bzw. zuvor schon Pizzagate. All diese Dinge verbinden sich also zum Generalnarrativ, das mittels Corona-Diktatur, die durch Masseneinwanderung, Version rechts, Aufhetzung der Völker gegeneinander durch die westlichen Eliten, Version traditionslinks, Aufhetzung der Völker durch Putin, Version neokonservativ, noch nicht zermürbten Gesellschaften nun endgültig sturmreif für die bevölkerungsreduzierte, total überwachte, atomisierte neue Weltordnung geschossen werden. Die bequemste Reaktion besteht nun darin, diese besonders deutlich zutage tretenden Formen von Ideologie zum Thema zu machen, sie durch Pathologisierung vom Rest der Gesellschaft zu trennen oder Zusammenhänge nur als Munition gegen die jeweils andere falsche politische Hälfte des bürgerlich-demokratischen Spiels zuzulassen. Wenn nun auch Linke meinen, dass besonders Linke besonders anfällig für den Wahn wären, machen sie dabei mit. Der entscheidende Unterschied in Hinsicht auf die gerade zentralen Entscheidungen zum Pandemieschutz besteht aber darin, dass es einfach nicht im Widerspruch zu rechtslibertären und faschistischen Positionen steht, zu sagen, die Konkurrenzposition unserer Nation, also unseres klassenübergreifenden Kollektivs der Tüchtigen, ist wichtiger als das Leben irgendwelcher Schwachen, Kranken und Armen. Das steht aber im Widerspruch zu praktisch jeder linken Auffassung. Wo sich nun auf linker Seite dennoch das Verlangen nach Lockerung und Öffnung zeigt, müssen dementsprechend nochmal ganz andere ideologische Verrenkungen gemacht werden, um das kommensurabel zu machen und es auch vor sich selber rechtfertigen zu können. Die Spreizung der Ideologie zeigt den Umfang der über Skrupel und Zweifel schlagenden Brücke und nicht den irgendeiner ursächlichen Psychopathologie. Ehrlich gesagt, verstehe ich den Satz nicht, aber ich habe ihn jetzt trotzdem mal vorgelesen. Die so üblich gewordene gedankliche Abkürzung, statt von Ideologie ständig von Wahn zu reden, muss endlich aufgegeben werden. Die Kaprizierung auf die Extrempositionen war schon immer eine Ersatzhandlung. Ideologie nicht hauptsächlich als Ausdruck der Verhältnisse zu verstehen, sondern einige ihrer schillernden Vertreter als Ursache, ist Polizeilogik. Und deswegen kann das auch weitestgehend problemlos für die verschiedensten staatlichen Institutionen und Organisationen gemacht werden. Es ist ein möglicher Moment des Einverstandenseins mit der Herrschaft, ein Teil des eigenen Rechtfertigungsdiskurses, wie er auch 1990 ganz ähnlich funktioniert. Je besser ich nachweisen kann, dass die allermeisten Leute einfach rettungslos verkorkst sind und immer das Falsche wollen, desto eher kann ich davon Abstand nehmen, mich der mühseligen und weniger karrierefördernden Organisation der Arbeitskräfte zu widmen. Denn das größte Problem überhaupt ist und bleibt der zu geringe Selbstorganisationsgrad der Klasse, die entsprechend auch gerade nötige Schutzmaßnahmen nicht selbst durchsetzen kann und Krisensituationen nicht allein gemeistert bekommt, sondern sich auf die Institutionen des Staates verlassen muss, der, obwohl die Klasse ihn bezahlt und am Laufen hält, nicht ihre ist. Es ist grob gesagt die staatlichen und gesellschaftlichen Lösungen. Stilllegung von immer noch laufender, nicht lebensnotwendiger Produktion kann durch Verbot oder eben durch Streik herbeigeführt werden. Versorgung mit Schutzmasken und so weiter kann durch staatliche Ankäufe und Zuschüsse oder eben durch Kaufgemeinschaften, Genossenschaften, Eigenproduktion und so weiter verbessert werden. Um die Regelung des beengteren Miteinanders und die Einhaltung von Abstand und so weiter können sich die Polizei oder eben auch Nachbarschafts- und Hilfsgemeinschaften kümmern. Praktisch passiert natürlich beides in unterschiedlichem Verhältnis. So lange wurde auf den Staat gewartet, dessen Rechnung sich aber zuerst um die Konkurrenz mit den anderen Staaten dreht. Bedürfnisse und Schutz seiner Bevölkerung sind dem immer nachgeordnet. Es gibt so viel Staat, wie die Selbstorganisation nicht gelingt. Oder umgedreht, je weniger der Klasse die Organisation ihrer Bedürfnisse und ihres Schutzes selbst gelingt, desto mehr Macht verleiht sie dem Staat. Gesellschaftliche Veränderungen gehen oft damit los, dass etwas, das die bisherige Ordnung nicht mehr leistet, von den Menschen selbst übernommen wird. Wenn wir also wollen, dass der Planet bewohnbar bleibt, müssen wir anders produzieren. Und dazu müssen wir darüber entscheiden können, wie und was produziert wird. Und dazu müssen uns allen die Betriebe und das Land gehören. Wenn wir wollen, dass wir möglichst alle so unversehrt wie möglich bleiben, müssen wir uns alle schützen. Vor der Gewalt der Verhältnisse, die wir verinnerlicht haben und weitertragen, vor den aktuellen Katastrophen und denen, die noch kommen.